שלום, אנחנו ממשיכים בשיעור הכנה לכנס קבלה עולמי בקייב בנושא כולנו אחד. אנחנו נמשיך
Vorbereitung zum internationalen Kongress Kabbala in Kiew und lesen Abschnitte, ausgewählte Abschnitte.
אנחנו נקרא את קטע מספר 3 מתוך ליקוטי מוהר"ן, סימן מ"ח.
Jetzt den dritten
צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, אף אם יעבור עליו מה.
Man muss groß, man muss stur sein in der Arbeit für den Schöpfer. Egal was auch passiert, und erinnere dich daran, weil es wird für ihn notwendig sein, wenn er ein wenig mit der Vorbereitung des Schöpfers beginnt.
Weil
man muss ein Mann sein, auf seinem zu bestehen, wenn er jedes Mal wieder zurückgeworfen wird und ohne sich zu erlauben, sich vollkommen davon abzutrennen, weil all diese Auf- und Abstiege, Verwirrung und alles Mögliche, man muss sie notwendigerweise durchlaufen, bevor man in die Pforten der Heiligkeit eintritt, genauso wie die wahrhaftigen Gerechten das Ganze hinter sich gebracht haben und wisse, dass der Mensch auf eine sehr schmale Brücke diesen Weg beschreitet. Und das Wichtigste ist, nur keine Angst zu haben. Wenn wir beginnen mit der Arbeit des Schöpfers, dann streben wir dazu, woran wir uns festhalten können. Verschiedene äußerliche Formen. Und das ist das, was in der Gruppe jeder eine bestimmte Verhaltensweise annehmen muss, annimmt. Eine gewisse Lebensweise. Die Rede ist über im Allgemeinen über die Gesellschaft. Und das tut es den Menschen leicht machen, seine Existenz, und gibt ihm das Gefühl, dass er sich in der einen oder anderen Richtung befindet, zum Beispiel das, was als Religion bezeichnet wird. Wenn die Rede über innere Dinge ist, die diese inneren Dinge beschreiben, die in dem Mensch beschreiten möchte, all das ist der verhüllte Teil der Tora. Warum verhüllt? Weil niemand weiß, was sich tatsächlich in den Menschen befindet. Niemand weiß, wie seine Verlangen und Gedanken sind. Wenn es bezüglich des Menschen, dann kann man das irgendwie äußerlich beobachten. Aber wenn die Rede ist über die Arbeit für den Schöpfer, die Arbeit in Bezug auf die Eigenschaft des Gebens, für wen ist das denn gegeben? Deswegen nennt man das verhüllte Torah. Die ganze Arbeit für den Schöpfer liegt in dieser verhüllten Torah. Alles, was in Bezug auf den Schöpfer gemacht wird, diese Anstrengung, die der Mensch unternimmt, um sich ihm anzugleichen, um sein Verlangen, seinem Verlangen anzugleichen, liebe den Nächsten wie dich selbst, heißt, all das ist dafür da, um zu der Liebe des Schöpfers zu kommen, und liebe den Nächsten wie dich selbst, liebe den Schöpfer. Und all dies ist ein Teil der verhüllten Tora, welche sich niemand anderem offenbart. Bei jedem ist es seine eigene Angelegenheit mit dem Schöpfer. Selbst wenn es in irgendwelchen äußerlichen Formen Ausdruck findet, in Bezug auf die Freunde, wie der Mensch sich mit den Freunden verbindet, welche, wo er nachgibt für die Gruppe, wie sehr die Freunde wertschätzen möchte, ihnen dienen, wiederum, um wieder zu der Liebe zu den Geschöpfen, zur Liebe zu dem Schöpfer zu kommen. So oder so ist es eine sehr eingeschränkte äußerliche Form, in dem Maße, wie man das beobachten kann und danach urteilen kann. Aber der Anfänger heftet sich an äußerliche Dinge. Wer weiß mehr, wer fühlt mehr, weiß mehr. All das drückt sich für ihn in äußerlichen Formen aus. Sie sitzen da, schreiben alles in ihre Hefte auf, tun alle Zeichnungen, Nachzeichnen, versuchen, irgendwelche Fragen und Antworten aufzuschreiben. Ich habe Schüler gesehen, die so schön das Ganze sich notieren, sie machen solche Notizen. Und später, nach ein paar Jahren, beginnen sie bereits das Ganze nicht mehr für wichtig zu halten, lassen sein. Es erscheint ihnen nicht mehr so wichtig, sie beginnen sich mit mehr innerer Arbeit zu beschäftigen. Weil wie viel wir aufschreiben oder wie viel wir nicht aufschreiben, das spielt keine Rolle. Zuerst denkt der Mensch, wenn ich das aufschreibe, etwas mache, darüber nachdenke, das bleibt für immer, das wird nur noch jemandem übrig bleiben, das ist nur für mich. Und dann beginnt er diese Dinge nicht mehr so wertschätzen und beschäftigt sich mit innerer Arbeit, wo alles nur noch auf den Schöpfer gerichtet ist. Deswegen ein Mensch, der sich in der Arbeit des Schöpfers entwickelt, geht von der äußeren Form über zu der inneren. Es gibt Menschen, die mit dem Punkt im Herzen kommen, sie kommen hierher und dann erlicht es und er strebt zu diesen äußerlichen Dingen, immer mehr äußerlichen Dingen und nicht inneren und geht dann im Endeffekt über zu anderen Kreisen über, außer denjenigen, die sich mit der Arbeit des Schöpfers beschäftigen, in reiner Form, netto. Also alles hängt von der Tendenz der Entwicklung des Menschen ab. Entweder das geht nach innen oder nach außen. Wovon hängt dieses Maß, dieser Beständigkeit ab, dieser Sturheit? Das hängt von der Wichtigkeit ab. Der Mensch muss verstehen, dass man ihn hierher führt, zum Beispiel die höhere Kraft bringt ihn hierher und erhält ihn hier eine gewisse Zeit lang. Aber danach muss er eigenständig beginnen, Kilim zu entwickeln und die Mittel bereits in der Gruppe festzuhalten und ihr gemeinsam sich so zu entwickeln, dass sogar später, wo man beginnt, ihn mit Kraft aus der Gruppe zu stoßen, mit verschiedenen Hindernissen, Überwindung bewusst, wird der stur in diesem Weg und im Gegenteil hält sich immer fester an diesem Weg, hält immer fest an diesem Weg fest. Keine Fragen. Ich sehe, dass alle ruhig sitzen. Manchmal gibt es Hoffnung, manchmal Verzweiflung. Das ist die Erwartung von irgendetwas, von was, dass wir das Ziel erreichen, die Erwartung. Ihr stellt euch das Ziel wie etwas weit Entferntes vor. Deswegen muss ich lange gehen. Tatsächlich gibt es viele solche Beispiele, wie dieser Weg, den man beschreiten muss. Erst in der Kutsche und dann noch zu Fuß. Ihr versteht nicht, dass der Weg ein kleiner Sprung sein kann. Nur dieser Sprung für mich, ich muss ihn mit einer sehr großen Kraft gemacht werden, welche ich in mir aufbringen muss. Und dieser Weg, das ist von meinem Äußeren zu meinem Inneren, und dort befindet sich der Schöpfer, wo ich ihn offenbare. Alles ist in mir. Aber in allen Abschnitten, die wir gelesen haben, gibt es Wächter, die man umgehen muss. Ja, deine Inneren, wer sind diese Wächter? Alle deine egoistischen Kräfte, die dir nicht erlauben, sich mit dem Schöpfer zu verschmelzen, sondern sie tun dich in verschiedene Richtungen hin und her ziehen, gerade dafür, damit du noch mehr dich auf diesem Weg festigst, noch mehr innerlich. Und die Kraft, diesen Prozess weiterzumachen, hängt es an irgendeiner Hoffnung, dass man mit diesen Freunden, mit dieser Gruppe, diese Kräfte tanken muss und diesen Sprung machen kann? Ja. Das heißt also, dass die Geduld muss über die Hoffnung liegen, sogar wenn ich jetzt verzweifelt bin in eigener Kraft. Es muss eine Geduld geben von oben. Du fragst folgendermaßen: Was ist für mich, wie ist für mich ein Hindernis nützlich, um das Ziel zu erreichen? Ein Hindernis gibt dir die Naviut einer Stufe. Und die Geduld und Sturheit, das gibt dir die Zakut, die Reinheit. Und das Zusammenspiel zwischen diesem Aviut und Zakut, also die Grobheit und der Reinheit, damit bestimmst du das Maß deiner Entwicklung. Es gibt sowas, wenn der Mensch beginnt schwächer zu werden. Zustände, ja, das passiert mit jedem und permanent. Das hängt nur von deiner Arbeit ab. Nur derjenige, der passiv ist, der hat nichts. In dem Maße, im Text? In dem Maße, wie der Mensch misst, wird ihm auch bemessen. Derjenige, den ich drücke, der fühlt auch nicht. Fühlt nicht diesen Widerstand. Ich möchte über einen gewissen Aspekt ansprechen. Wenn ich mich von den Freunden entferne und dann anstatt dessen, dass der Schöpfer ihm hilft, sich anzunehmen, passiert das Gegenteil. Der Schöpfer entfernt ihn noch mehr. Also hier passieren verschiedene Dinge, die diesen Hindernis noch mehr erschweren. Du siehst das über die Freundin so. Nein, es gibt einen Unterschied hier. Auf den Freunden kann man das am einfachsten sehen. Wenn du Freunde wie die Schöpfer siehst, dann siehst du, dass du ihnen helfen musst. Du musst ihn auf deine Schulter nehmen und ihn tragen. Das ist eine ganz andere Arbeit. Sie ist weitaus wichtiger, als das, was du auf dich selber auferlegst. Und wenn du siehst, dass dein Freund fällt, dann ist es Hilfe für dich von oben. Das ist die Form, wo du dich selbst entwickeln kannst. Wenn du jetzt an den Freund denkst, anstatt dessen, dass du an dich selbst denkst, wirst du dich mehrmals entwickeln. Bei uns im Zehner kommt es auch vor, wenn es gibt Freunde, von denen die Umstände fordern, nicht anwesend zu sein beim letzten Teil des Unterrichts, früh zu gehen. Und man sieht, dass im Laufe der Zeit verstärkt sich das immer mehr. Auf einmal können sie auch nicht zu anderen Zeiten kommen. Die Frage ist folgendermaßen: Was in der Gruppe im Zehner können wir in so einer Situation tun? Weil im ersten Augenblick ist dieses Hindernis, das berührt den Menschen, seine ganz normalen Bedürfnisse. Wie kann ich ein Wort sagen, der mir sagt, ich würde kein Wort sagen, ich würde mich in die Gruppe wenden und sagen, du musst jetzt die ganze Woche den ganzen Unterricht, bei allen Unterrichten mit uns sein, was auch immer passiert. Und in einer Woche bereden wir das. Können wir so weitermachen oder nicht? Und sagen, das ist eine Einmischung, die legitim ist? Wir sehen doch an uns, dass anstatt dessen, dass irgendwann hast du 10 Stunden geschlafen, dann 7, dann also 9, 8, 7, 6, heute vielleicht schon 5 oder sogar mehr. Also hintereinander mehr als 5 Stunden zu schlafen ist schädlich, aber ist möglich. Man kann nichts machen. Man muss ihnen helfen, den ganzen Unterricht anwesend zu sein. Und daraus wird er bereits sehen, wo er das eintauschen kann, um Quince. Das Ganze zu bewerkstelligen. Quinz.
Вопрос от Антонио из Испании.
Frage aus Antonio aus Spanien. Was ist der Unterschied zwischen äußerlichen Hindernissen und inneren Hindernissen, wenn es niemanden aus ihm gibt? Alle Hindernisse sind von, es gibt niemanden aus ihm, das stimmt. In Bezug auf die Wurzeln, natürlich kommt es alles vom Schöpfer und er lenkt all diesen ganzen Prozess, bis er uns lehrt, ihm ähnlich zu sein. Aber all diese Hindernisse sind äußerlich, das ist in Bezug auf uns. Wir müssen sie messen, wir müssen sie sehen. Der Unterschied zwischen diesen Hindernissen liegt darin, dass wir müssen mit inneren Hindernissen arbeiten und sehen und beobachten, wie die äußerlichen verschwinden. Über all den Hindernissen müssen wir sagen, dass es niemanden aus ihm gibt, wie man das uns gelehrt hat. In diesem Brief, in dem 16. Brief von Baal HaSulam, aber wir müssen damit halt in Einklang arbeiten, ohne Leid, keine Tora. Ohne Tora. Und all das passiert so lange, bis die Arbeit, all die ganze Welt beginnt mit der Arbeit des Schiffes, werden wir genauso zertrennt sein wie die ganze Welt, sogar die alle größten Gerechten, sie alle lebten in dieser Welt und haben gelitten wegen der äußerlichen Hindernisse, unabhängig davon, dass sie in den höheren Welten waren und hatten keinen Bezug zu dieser Welt. Aber weil wir zu einer einzigen Seele gehören, es gibt ein einziges System, von unserer Zugehörigkeit zu diesem einen System haben sie gemeinsam mit all den anderen gelitten. Also wie Baal HaSulam uns schreibt im Vorwort zum Buch Zohar, dass die alle Heiligen und Größten, sie leiden am meisten, weil genau von ihnen beginnt, wenn die Schläge kommen, dann kommen sie zu den Menschen, die sich mehr mit dem inneren Teil der Tora beschäftigen, als die mit der äußeren. Was heißt das darüber?
Emil
aus Nürnberg fragt über die Größe des Schöpfers. Für welches Bedürfnis wird die Größe des Freundes gegeben, damit er das weiterreicht? Nur das? Die Größe des Schöpfers ist alles, was wir brauchen. Ich ignoriere sein Ego. Es gibt, mein Ego tut niemandem. Ich bin wie ein Tier. Ich habe mal einen Film geschaut. Wildhunde.
Also etwas
in Australien sind ähnlich wie sind diese Wildhunde, Dingos. Sie schnappen irgendein Tier, ein Reh oder was, es sind 20 solche Hunde, beginnen sie zu essen, dann kommt der Löwe, sie alle laufen davon. Von Seite schauen sie zu, wie er ist, wie dieses Reh ist, oder Antilope. Und derjenige, so funktioniert auch das Ego des Menschen. Er tut nur danach geben bei demjenigen, der stärker ist als er. Das Beispiel ist klar. Was ist die Größe des Schiffes? Das ist die Größe. Was brauchen wir mehr? Wir müssen nur ihn groß machen. Und dann wird mein Ego vor ihm einfach wie ein Hase dastehen und bereit ist für ihn, sich komplett dem hinzugeben. Komplett. Nur wenn wir bereits seine Größe erreichen werden, dann wird mein Ego bereit sein, sich vor allem zu annullieren. Ohne jegliche Stolz. Das ist das Gesetz der Natur. Deswegen brauche ich die Größe des Schiffes, aber nein, wo ist hier dein Ich? Wo ist deine Selbstachtung und Unabhängigkeit? Ja, entweder groß oder klein, Punkt aus. Ist das für dich klar, Gershon? Das für den Größeren hast du keine andere Wahl, das ist die Natur. Hier gibt es keine Scham, nicht. Das ist das Gesetz der Natur. Hast du das für uns gefunden? Wenn die Schläge gerade mit den Großen beginnen. Genau, er schreibt hier in dem Vorwort zum Buch Zohar, im Punkt 71. Nachdem als Folge unserer großen Leiden wir Zeugen geworden sind von dem All oben Gesagten und mehr als das, das Gericht erreichte die Besten von uns, wie die Weisen sagen. Das beginnt zuallererst mit den Gerechten. Das reicht. Okay, weiter. Vierter Abschnitt, die Werke von Rabash. In der Zeit, wenn der Mensch in der Lage ist, mit geschlossenen Augen zu gehen, im Glauben und im Verstand, in die Weisen zu glauben und bis zum Ende zu gehen, wird er als Embryo bezeichnet. Dieser ist, das Stufe ist Malchut und die allerkleinste eingeschränkte in ihren Möglichkeiten, das nennt man Ibur vom Wort Gerichte, wie es heißt, der Schöpfer war böse wegen euch. Dies bedeutet, dass der Mensch mit geschlossenen Augen gehen muss, im Glauben, im Verstand, und der Körper widersetzt sich dieser Arbeit, deswegen, dass der Mensch immer die überwinden muss, sein Hass, das ist eine sehr schwierige Arbeit, indem man geht und sich selber vor dem Hören zu annullieren, damit Hören es ihm das macht, was er haben möchte. Und das nennt man Befruchtung auf die allerkleinste und eingeschränkte in ihren Möglichkeiten. Ich befinde mich in so einer inneren Zwiespalt. Wir haben gesagt, dass das kleine Verlangen sich vor dem Größeren annulliert. Dass ein größerer Fisch ist, den kleineren Fisch. Ja? Darüber haben wir viel in unseren Quellen und wir verstehen, was das Ganze heißt. Das heißt, die größere Kraft lenkt die kleinere Kraft. Sie kann sie annullieren oder nicht. Sie in Betracht nehmen in der einen oder anderen Form. Oder vielleicht muss er sie auch annehmen, aber so oder so, eine größere Kraft herrscht. Und hier sagt er nicht ganz. Deswegen sagt er, deswegen muss der Mensch immer seine Leiden und seinen Hass überwinden, indem er sich vor dem Herrn verliert. Was ist das für eine Selbstannullierung? Überwindung von sich selbst vor dem Hören. Wie ist diese Situation? Also nicht die Situation, das ist einfach eine Ansammlung von Bedingungen, ein Zustand. Das ist eine Ansammlung von Bedingungen, welche mich in den Zustand stellt, wo ich mich selbst überwinden muss, um mich in den Höheren einzuschließen. Unabhängig davon, dass der Höhere, ob der ist der Höhere oder nicht, wie kann es sein, dass der Höhere als solcher, der ist groß, und ich bin nicht auf natürliche Weise, annulliere ich mich vor ihm, sondern muss an mir eine gewisse Arbeit machen, um sich vor ihm zu annullieren. Gegen meine eigene Natur. Ist das klar? Lasst uns alles auf ihren Platz stellen, alles in Schubladen. Der Höhere ist der Höhere. Ich bin dennoch, ich kann gleichzeitig nicht mich vor ihm auf natürliche Weise annullieren. Und ich muss an mir eine sehr große Arbeit machen, um mein Ego zu annullieren. Und nur dann kann ich mich vor dem Höheren annullieren. Versteht ihr die Situation? Das passiert in jeder Familie. Wer hat Kinder? Wenn das Kind steht, schreit, will es und tut vor dem Höheren nicht nachlassen. Was fehlt ihm vom Höheren damit? Um sich vor ihm zu verbeugen. Die Größe des Hören, die Offenbarung der Kraft des Hören, des Weges. Was fehlt ihm? Dem Kind. Uns, in dem Fall. Ja. Ja. Es fehlt an Füllung, welche er
erwartet.
Er bekommt die Füllung unter der Bedingung, dass er vereint ist. Aber in dem Augenblick fühlt er das nicht. Er will einfach nur eine Füllung. Ja, alle wollen das. Du hast recht. Wenn das für eine Belohnung ist, dann gibt es absolut kein Problem. Der Hörer sagt dann, komm her, bekomm, gib auf und in dem Maße bezahle ich es dir dann. Und der Hörer macht eine Berechnung und anscheinend existiert ja etwas anderes. Bei dieser Etappe ist der Weg vor ihm verhüllt. Das heißt, das Leiden tut ihm komplett die Augen verdecken. Das stimmt. Deswegen will er auch nicht aufgeben. Lies noch mal den vierten Abschnitt. Vierter Abschnitt noch mal, die Werke von Rabashbam 2. In der Zeit, wenn der Mensch in der Lage ist, mit geschlossenen Augen zu gehen, im Glauben über den Verstand und an die Weisen zu glauben, bis zum Schluss zu gehen, wird er als Embryo bezeichnet. Dieses Embryo, dies bedeutet, Embryo bedeutet die Stufe von Malchut, die allerkleinste und eingeschränkte in ihren Möglichkeiten. Sie wird Ibur genannt, was bedeutet, dass die Gerichte und Taten, wie es heißt, der Schöpfer war böse auf mich wegen euch. Und der Mensch muss über den Verstand gehen, aber diesen Körper wird er sich nehmen. Deswegen, dass der Mensch immer seinen Zorn und Hass überwinden muss, das ist eine sehr schwierige Arbeit, indem er geht, indem er sich selber vor dem Hören annulliert, damit der Hörer aus ihm das macht, was er haben möchte. Dies nennt man Ibur, Embryo. Das ist die allerkleinste Möglichkeit für Existenz. Was ist unser Problem im Zustand von Ibur? Warum können wir jetzt nicht in Ibur eintreten mit dem Hören? Es ist klar, dass wir uns am Hab des Hörens befinden und er offenbart sich nicht und offenbart sich seine Bedingungen nicht in offener Form.
Stimmt's? Wir,
dafür, um den Hörer zu bilden, da schaffen wir eine Gruppe. In der Gruppe beginnen wir vor dem Hörer zu spielen. Ich annulliere mich vor dem Hörer. Ich sage, dass er besonders und besonders ist. Ich erwecke die anderen, die mit mir auf dem Weg sind, in meinem Zehner, damit wir alle uns vor dem Hörer annullieren. Wer ist der Hörer? Die Gruppe, das Verständnis von Gruppe. Das sind nicht 10 Menschen, sondern das Verständnis von Gruppe. Diejenigen, die sich bereits untereinander verbinden. Was nennen wir die Gruppe? Die Gruppe, das ist der Hörer. Wir müssen das Abbild des Hörern aufbauen, diesen Hab des Hörern, den wir uns tatsächlich befinden, damit er das für uns erbaut. Was passiert hier? Was ist der Aufstieg im Glauben über den Verstand, das Maß des Gebens, die Stufe des Verhüllten? Fragen, wenn es keine Antworten darauf gibt. Und das gibt es auch nicht. Okay, gut. Ansonsten, dieser vierte Abschnitt, wir lassen ihn unter einem Fragezeichen. Wir werden morgen mit Gottes Hilfe das wiederholen müssen. Fünf. Das ist von Baal HaSulam, Brief 34. Man muss lernen, zu arbeiten, bevor man in die königlichen Gemächer eintritt. Das heißt, man muss wie ein Pfeiler dastehen aus Eisen, bis wir das Verlangen des Schöpfers erwerben, wie es heißt, schweigt nicht. Unabhängig davon, dass wir der Meinung sind, dass der Schöpfer schweigt und uns nicht antwortet, damit ihr wegen dem nicht dazu Das hier dazu kommt auch selbst zu schweigen, weil und um euch Kraft zu geben, damit ihr im königlichen Gemächern aufrechtstehen kann, wenn ihr absolut keinerlei Makel haben werdet, und deswegen lasst schweigt nicht. Man muss lernen, zu arbeiten, bevor man in die königlichen Gemächer eintritt. Das heißt, eine Kraft haben, damit man wie ein Eisenpfeiler dastehen kann, bis wir das Verlangen des Schöpfers erwerben werden. Wie es heißt, schweigt nicht. Unabhängig davon, dass es uns scheint, dass der Schöpfer schweigt und nicht antwortet, damit ihr nicht deswegen beschließt, auch zu schweigen. Um Gottes Willen. Schweigt nicht selbst. Nicht darauf hat der Schöpfer mit seinem Schweigen hingedeutet, sondern um euch damit Kraft zu geben, damit ihr Kraft habt, in diesem königlichen Gemisch entstehen zu können, wenn ihr absolut keinerlei Makel haben werdet. Und deswegen lasst ihn nicht schweigen. Fragen, Fragen. Ich sehe, dass ihr bereits leer seid. Ausgeringt. Ja, 2,5 Stunden sind vergangen. Okay, gut.
Was bedeutet,
obwohl es uns, wir meinen, dass der Schöpfer schweigt, damit ihr deswegen nicht beschließt, das auch zu schweigen. Ja, das ist unser Zustand. Wenn ich 5 Jahre lang zum Beispiel mich mit der Arbeit des Schöpfers beschäftige und alles mache, was mir die Kabbalisten sagen, in dem Maße, wie ich dazu in der Lage bin. Das heißt doch, man muss damit leben und nicht sterben. Ich sehe darin keinerlei Form, keine andere vergleichbare Form. Ich verstehe nicht, was passiert, warum ich keinerlei Antwort bekomme, keinerlei Reaktion. Das heißt also, es gibt keinen Schöpfer. Irgendwann mal die ganze Welt war in der Erkenntnis des Schöpfers, das ganze Volk. Die Generation des Wissens, dann sind sie herabgefallen in diesen grundlosen Hass, und als Resultat dessen trat der Schöpfer aus ihrem Herzen und Verstand aus, das nennt man Exil. Und in diesem Exil befinden wir uns bereits 2000 Jahre. Spirituelles Exil, nicht materiell, spirituelles Exil, wo außer Ausnahme ausgenommenen Menschen, die den Schöpfer keiner mehr fühlt. Und wenn der Schöpfer sich nicht in meinen Sinnesorganen zeigt, gibt es ihn dann oder nicht? Dann existiert er nicht, nicht wahr? Es gibt ihn nicht nur in meinen Sinnesorganen oder existiert überhaupt nicht? Also das, was ich sehe, gibt es ihn überhaupt nicht. Wie kann man dann überhaupt sagen, existiert er oder nicht? Und dann heißt es, dass wir aus diesem ganzen Arbeit für den Schiff austreten. Wir haben nichts zu erreichen, wir haben nichts zu tun. Und entweder lernen wir das, was in der Tora steht, dass das so ist, dass man das so machen muss, oder wir machen überhaupt nichts.
So ist es.
Gerade aus dem, dass der Schöpfer sich nicht zeigt, deswegen scheint es uns, dass er nichts macht. In Bezug auf mich, das tut mich einschläfern, das stoppt mich.
Das stoppt mich,
wie man einen Motor abwirkt. Das tut mich abwürgen.
Und
ihr sollt nicht denken, dass der Schöpfer nicht handelt und deswegen du auch dir erlauben kannst, nicht zu handeln, sondern dass er sich in dir zeigt. Das ist seine Handlung, das ist tatsächlich eine Handlung. Ich habe nicht verstanden, was ich machen muss. Er verschwindet, schweigt. Und wir dürfen nicht schweigen, so wie er das tut. Also was muss ich dann tun? Wie kann ich nicht schweigen im Bezug auf den Schiff? Was muss ich tun? Du musst das tun, wie es heißt, alles, was in deiner Kraft steht, zu tun. Du hast die Bücher. Du hast ein Programm, du hast eine Gruppe. Du hast alles, damit du handelst. Und dass der Schöpfer sich dir nicht in deinen Kelim zeigt, in deinen Absichten und Verlangen, das ist, weil in ihnen kann er sich nicht zeigen. Aber dass du dich jeden Augenblick veränderst und das Leben um dich herum, es erscheint dir auch, welches dich verändert, das ist seine Arbeit. Indem, dass er jedes Mal für dich solche inneren, äußeren Zustände erschafft, damit du arbeitest, weil alles, was du außerhalb siehst und alles, was du von innen fühlst, all das ist der Schöpfer in Bezug auf dich. Ist das klar? Ja. Was ist sein Ziel, indem er es sich nicht zeigt? Sein Ziel liegt darin, dass du deinen Chisaron offenbarst. Dass du diesen richtigen Chisaron offenbarst, um ihn damit zu offenbaren. Und warum ist das Effektivste in dem ganzen Prozess? Dass er dir verschiedene Möglichkeiten gibt und bringt dich zu verschiedenen Arten des Chisarons in die Gruppe und so weiter. Das ist das, was er machen kann. Noch heißt im Maße deiner Eigenschaften, er kann sich nicht mehr in die offenbaren, obwohl er davon leidet. Das nennt man Galut der Shekhina. Das ist die Schärfe, die Bitterkeit der Shekhina. Sie will sich offenbaren, kann aber nicht. Und die Shekhina gibt dir diese Kelim nicht, weil es muss dein Chisaron sein. Es muss deine Arbeit sein, damit du genau in dieser Tiefe offenbaren kannst, in der er will, dass er ihn offenbarst. Ich stelle keine Bedingungen, ich befinde mich im Zustand, dass er mich erschaffen hat und gibt mir die Möglichkeit, ihn zu erreichen. Jeder aus seinem Punkt im Herzen heraus. Es gibt diejenigen, die es nach ein paar Monaten erreichen. Es gibt diejenigen, die nach ein paar Jahren erreichen. Es gibt diejenigen, die das mehrere Kreisläufe dafür brauchen. Und wenn ich darauf bestehe, auf die Erreichung der Eigenschaft des Gebens, dann muss man verstehen, dass selbst wenn man mir, was auch immer kommt, wenn man mir sagt, egal was auch immer, dann bleibe ich trotzdem in meiner Arbeit, so wie sie heute ist, mit derselben Anstrengung und mit derselben Zielstrebigkeit. Was ist der Kompass? Mein Kompass, das heißt, zu wollen, den Schöpfer zu offenbaren, damit der Verstand, um ihm damit Genuss zu bereiten. Das heißt, ich im Idealfall, er genießt davon, dass man ihn offenbart. Ich bin bereit, ihn zu offenbaren, nur nicht selbst. Du sagst, welchen Nutzen? Der Nutzen liegt darin, dass ich ihm damit Genuss bereiten möchte. Also, was mache ich dann daraus? Ich mache alle möglichen Anstrengungen, damit er sich den Freund offenbart. Und mir? Mir? Nein, für mich nicht. Ich möchte keine Belohnung. Ich möchte, dass meine Arbeit umzugeben ist. Obwohl das komplett dem widerspricht, diesem ganzen Ich. Genau, das widerspricht meiner Natur und deswegen tue ich das so wertschätzen, weil anscheinend ist es so. Verstehst du, wo du jetzt angelangt bist?
Joseph, mi San Francisco, Joel.
Joseph aus San Francisco fragt, wie kann man in den Zustand eintreten, dass ein Mensch nicht darauf achtet, wie wahrhaftig seine Arbeit ist und wie viel er Arbeit investiert hat in seinen 40 Jahren der Arbeit. Sich nur mit der Gruppe zu verbinden, mit dem Lehrer, den Büchern und tatsächlich das höhere Licht als Resultat dessen gibt ihm neue Kelim, dann kann er aufsteigen über diesen materiellen Berechnung. In dem Augenblick, wenn er sich erhebt, beginnt die tatsächliche Offenbarung. Ich möchte gerne am Ende dieses Unterrichts nochmals unsere Freunde aus ganz Europa und Asien einladen und aus dem fernen Osten zum Kiew-Kongress einladen, damit wir uns dort treffen und dort wirklich gute Unterrichte dann verbringen. Und diejenigen, die dorthin kommen und die in der Lage sind, kommen, und alle anderen werden mit uns virtuell verbunden sein. Ja.
Okay,
was mehrere durchsagen wir das?
Wir
werden hier und danken den Zuschauern. Und die Aufgabe, ach, die Tagesaufgabe, ja. Queens. Sie haben die Frage nicht aufgestellt, ich sehe das nicht. Steht auf, umarmt euch, sagt irgendwas. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben uns, steht hier ein Sturm bevor, deswegen betet für uns. Und die Tagesaufgabe ist, jede Zehne bleibt 5 Minuten nach dem Unterricht. Wie können wir durch den Glauben über den Verstand zu der Größe des Schöpfers kommen? Und im Laufe des Tages muss jeder lesen und aufschreiben, wie er die Geschehnisse verbinden kann, konnte mit dieser Aufgabe. Okay, ja. Wenn dort tatsächlich ein ernsthafter Sturm bevorsteht, könnt ihr euch genauso da versammeln, wo ihr seid, und dort studieren. Gut, gute Bedingungen schickt euch der Schöpfer. Der Sohn, mein Sohn sagt, das wird 2-3 Tage, man kann das Haus nicht mehr verlassen. Und wir werden hier und vielen Dank an die Zuschauer. Und, schönen Tag. Und jetzt nochmal ein Bericht über die Einführungslektionen im College. Heute Abend wird es ein Treffen geben. Das ist ein kleiner Teil, das sind 15, 20 Minuten. Wir gemeinsam werden Ideen austauschen. Wir werden simulieren, wie man einladen kann, die Verwandten und Bekannten. Und das ist für alle. Alle denken, dass wir alle eingeladen haben, sondern damit gibt es noch Ideen. Es gibt noch Dinge, die man realisieren kann, um die Freunde einzuladen. Und auf einmal entstehen Dinge, die wir nicht gedacht haben, kommen zu uns. Und wir verstehen das. Das, diese Zeit, die Freunde, man einladen, und lasst uns gemeinsam diesen Prozess jetzt gestalten, Ideen austauschen. Gemeinsam werden wir alles Notwendige tun. Das wird 15, 20 Minuten dauern, aber das ist sehr wichtig. Und das wird übertragen auf Svirtova. Physisch muss man nicht hierher kommen. Wir machen das über Svirtova. Wir werden ein Versel haben, unsere Freunde. Aus Shabalev und
Fulfheim.
Alle wie eins. Kabbalistischer Kongress in Kiew. Ukraine, wir laden euch ein zu diesem Kabbalistischen Kongress, der am 24. stattfindet, bis
26.
Und auf Svirtova. Ich erinnere nochmal an alle Freunde, die Ideen schicken möchten. Wir bitten Sie, uns zu schicken. Herzlich willkommen in Kabbalah. Wir laden euch ein. Diese Lektion findet statt vom 16. bis zum 23. März in ganz Israel. Ihr könnt euch in diese Telefonnummer dort anmelden. Und jetzt Lied.
רוצים לחבר את המחשבות